Ganz herzlich guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr heute da seid, dass du heute da bist. Wisst ihr, nicht der Glaube macht uns zu Gläubigen, sondern das Überwinden des Zweifels. Indem wir dem Zweifel Raum geben, unseren Zweifel ernst nehmen, werden wir erkennen, was der Glaube eigentlich in uns auslöst. Weil Gott uns im Zweifel auch ernst nimmt. Wir haben heute das Thema Thomas, der Zweifler. Und ich denke, viele Menschen denken, ja, der war halt eben speziell und so, und er war ein Zweifler, und die anderen, die waren alle so wirklich gläubig und tolle Jünger, aber der Thomas, der ist da etwas am Rand gestanden. Bevor wir uns ein Urteil fällen, möchte ich euch einladen, Thomas etwas besser kennenzulernen. Und als ich mich vorbereitet habe auf diesen Gottesdienst, ist mir dieser Thomas ganz nahe gekommen. Von Thomas steht zum Beispiel geschrieben in Johannes Kapitel 11, ab Vers 11. Es war die Geschichte, als Lazarus starb und Jesus nicht da war. Und da wurde ihm die Botschaft gebracht, Jesus, dass Lazarus eben nicht nur krank war, sondern jetzt eben gestorben ist. Also, dass sie zu spät kommen. Nachdem er dies zu den Jüngern gesagt hatte, fuhr er fort: Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Also kriegt die Botschaft, er ist gestorben, und sagt: Nee, der schläft nur, und ich komme dann, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm: Herr, wenn er schläft, wird er sich erholen. Das kennen wir doch auch, oder? Wenn jemand krank ist, dann geh mal einen Tag schlafen, bleib im Bett, dann kommt es schon wieder gut. Jesus aber hatte aber über den Tod des Lazarus gesprochen. Die Jünger dagegen meinten, es gehe um den gewöhnlichen Schlaf. Da sagte Jesus ganz offen zu ihnen: Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht bei ihm war. Denn dadurch werdet ihr zum Glauben kommen. Also, lasst uns jetzt zu ihm gehen. Spannend, oder? Und dann sagte Thomas etwas, und das hat mich, wie hat Lydia gesagt, aus den Socken gehauen, oder? Thomas, der auch Didymus genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern: Kommt, wir gehen mit, lasst uns mit ihm sterben. Kommt, lasst uns mit ihm sterben. Das heißt doch nichts anderes, als dass unser lieber Freund Thomas ein Fatalist war, oder? Eingeholt von einer Depression. Unser allerbester Freund, der Lazarus, der bei Maria und Magdalena gewohnt hat, ist gestorben. Was sollen wir jetzt noch machen? Lasst uns auch hingehen und mit ihm sterben. Könnte übrigens auch eine der Aussagen gewesen sein, als Jesus gestorben ist, dass die Jünger dann gefunden haben: Kommt, es hat alles keinen Wert mehr. Was sollen wir noch machen? Schwarz-Weiß denken. Das ist etwas, das nicht mehr funktioniert. Das Leben hat keinen Sinn mehr, der Lazarus lebt nicht mehr. Was sollen wir da noch machen? Kommt, lasst uns auch hingehen und mit ihm sterben. Thomas, der Fatalist. Ein nächster Abschnitt, Johannes 14. Jesus lehrt über die letzten Dinge, die kommen werden, und sagt unter anderem, im Vers 1, lasst euch im Herzen keine Angst machen, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, sonst hätte ich nicht versprochen, ich gehe dorthin, um einen Platz für euch bereit zu machen. Und wenn ich dorthin gegangen bin, werde ich einen Platz für euch bereit gemacht haben, Und wenn ich dorthin gegangen bin und einen Platz für euch bereit gemacht habe, werde ich wiederkommen. Dann werde ich euch zu mir holen, denn dort, wo ich bin, sollt auch ihr sein. Und dann sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Ihr kennt ja den Weg, wo ich hingehe. Und wieder ist Thomas, ich glaube, der Thomas ist etwas vorlaut, oder? Der Thomas sagt dann, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Und Jesus antwortet ihm, ich bin der Weg. Genauso bin ich auch die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, der zum Vater führt, denn durch mich. Also Jesus kündigt an, dass er gehen wird, dass er die Jünger verlassen wird, dass er sie alleine lassen wird und sagt ihnen quasi, ihr wisst ja den Weg, den ihr zu gehen habt, jetzt dann, alleine. Ich werde hingehen und wenn ich dann bereit bin, dann sollt ihr zu mir kommen. Und diese Frage beschäftigt dich wahrscheinlich auch da und dort, dass du sagen musst, ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich weiß nicht, was als nächstes zu tun ist. Wie soll ich den Weg wissen? Ich war noch nie dort und du hast mir kein GPS gegeben. Wie sollen wir das wissen? Was wir tun sollen? Das sind zwei Erlebnisse von Thomas vor dem Tod von Jesus. Und jetzt kommen wir zu der Geschichte, die ihr alle kennt und wahrscheinlich auch erwartet. Nämlich die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, die Zeit des Aufgewühltseins, der Unsicherheit, der Verzweiflung. Thomas, der Ungläubige. Alle Jünger haben erwartet, dass jetzt Jesus dann das Reich aufbauen wird, die Römer aus dem Land schmeißt und dass sie dann mitgehören, so zur geistlichen und politischen Elite vielleicht. Und jetzt ist Jesus am Kreuz gestorben. Wisst ihr, was das heißt, am Kreuz sterben? Das geht nicht schnell wie eine Giftspritze oder weiß ich was, sondern es ist ein langsames Ersticken, weil die Kraft immer mehr nachlässt in den Muskeln, in den Armen und den Beinen und dann erstickt man, wenn die Kraft dann weg ist. Also eine grausame Art des Todes. Und nachdem Jesus gestorben ist und er wirklich gestorben ist, weil sein Blut ja und das Wasser getrennt war, haben sie Jesus ins Grab gelegt. Nach dem dritten Tag ist er auferstanden. So berichten uns alle Evangelien. Und die Emmaus-Jünger und viele andere Jünger haben Jesus gesehen. Aber Thomas hat dummerweise immer wieder gefehlt. Am entscheidenden Punkt. Was hat er denn gemacht? War er nicht da? War er am Fußballspiel? Oder war er am Gamen, während die anderen Jünger Jesu getroffen haben? Oder ist er wieder zurück in seinen Beruf? Oder er war auf jeden Fall nicht da, wo die anderen Jünger waren. Aber irgendwie hat er doch Bericht bekommen, und das steht in Johannes 20 von Vers 25 an. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Und er erwiderte, ich will erst selbst die Löcher von den Nägeln an seinen Händen sehen. Und mit meinen Fingern will ich sie fühlen. Ich will meine Hand in seine Wunden legen. Sonst glaube ich nicht. Schon noch eine Herausforderung. Ich will. Kennt ihr auch, oder? Ich will. Und dann stellt er eine unmögliche Forderung. Eine unmögliche Forderung. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas mit dabei. Offensichtlich konnte er sich trennen vom Fußballspiel oder vom Gamen. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus noch einmal zu ihnen und er trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, nimm deinen Finger und untersuche meine Hände. Strecke deine Hand aus und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Du sollst nicht länger ungläubig sein, sondern zum Glauben kommen. Thomas antwortete ihm, mein Herr, mein Gott. Interessant ist, dass Jesus Thomas in keiner Art und Weise kritisiert. Er nimmt ihn ernst. Er sagt nicht, Thomas, du Ungläubiger, du müsstest und hättest und überhaupt, und wenn du nicht glaubst, dann zeige ich es dir, oder? Sondern er geht auf ihn ein. Er geht in einer ganz feinen Weise auf ihn ein. Sagt ihm, nimm deinen Finger. Wisst ihr, Thomas, haben die Fakten gefehlt. Jesus gibt ihm die Möglichkeit, von Unglaube geheilt zu werden. Und vielleicht fehlen dir auch manchmal die Fakten. Und vielleicht wäre es auch gut, von Unglauben geheilt zu werden. Und darüber möchte ich heute zu euch sprechen. Wie würdest du reagieren, wenn du Jesus gesehen hättest, damals? Oh, das wäre einfach gewesen, oder? Also wenn ich den auferstandenen Jesus gesehen hätte, dann hätte ich einfach geglaubt, oder? Und wenn meine Freunde von ihm berichtet hätten, dann ja, hätte ich wahrscheinlich auch ein Stück geglaubt, oder? Aber als Jesus dann ihm die Möglichkeit gab, seine Wunden zu berühren, was hat Thomas geantwortet? Mein Herr, mein Gott. Und sonst nichts. Er war überführt. Und so denke ich, dass viele Christen auch heute sprechen, ja, ich würde ja schon gerne glauben, wenn. Und dann stellen wir irgendwelche Bedingungen, oder? Dann kannst du dir überlegen, was für eine Bedingung müsste Gott erfüllen, damit du glauben würdest, damit du glauben könntest. 1 Million aufs Konto, wäre das ein Glaubens, ein Beweis? Oder dass du ganz gesund wirst von deiner Krankheit oder von deinem Leiden. Oder dass dein Mann oder deine Frau plötzlich ganz lieb und nett ist zu dir. Oder weiß ich was. Würde das helfen? Ich möchte euch erinnern an eine alttestamentliche Geschichte. Es geht um Moses. 10 Plagen waren über Ägypten. 10 Mal Wunder, dass die Israeliten davon verschont blieben. Und dann die Zeit in der Wüste, die Zeit beim Durchzug durchs Rote Meer und. Wunder an Wunder, die das Volk Israel erlebt hat. Und das haben sie gemacht. Immer wieder gemurrt, bis Gott nicht mehr anders konnte und sagte, weißt du was? 40 Jahre in der Wüste, macht mal einen Rundlauf. Fördern Wunder unseren Glauben? Ich denke, das ist ein Irrtum. Wir wünschen uns zwar da und dort ein Wunder und wir glauben, oder wir haben den Eindruck, wenn wir ein Wunder erleben, dass wir dann erkennen würden, dass Gott wirklich Gott ist. Aber die Erfahrung lehrt uns etwas anderes. Wunder zu sehen stärkt eigentlich unseren Glauben kaum. Weil wir immer wieder sagen, ja, es könnte ja Zufall gewesen sein. Es könnte ja sein, dass. Und das ganz große Problem, das das Volk Gottes damals bei Mose erlebt hat, war, dass Gott immer wieder auf ihre Not geantwortet hat. Auch als sie Hunger hatten, als sie Durst hatten, als sie Manna bekamen, als die Wachteln da waren, als bitteres Wasser süß wurde und. Immer wieder haben sie gezweifelt. Immer wieder waren sie am Verzweifeln. Und Zweifel ist das größte Problem des Volkes Gottes. Auch heute noch. Zweifel heißt doch nichts anderes als nicht vertrauen können. Wenn ich jemandem nicht vertrauen kann, dann beginne ich zu zweifeln. Und so gesehen ist Zweifel ganz normal, weil wir es verlernt haben, zu vertrauen. An dieser Stelle hätte ich gerne eine große Tüte mit Zweifelchips dabei gehabt haben. Ich will meine Zweifel vergessen. Wisst ihr, wie das geht? Man kann die Zweifelchips in sich hineinfressen. Wisst ihr, was daraus passiert? Das sind zwei Dinge. Erstens, also vor allem bei den Paprika-Chips kann ich euch garantieren, man kann fast nicht mehr aufhören. Das kennt ihr. Nummer zwei ist, es setzt an. Der Zweifel nimmt Besitz von uns. Wie viel Zweifel ist in meinem Bauch? Und die Zweifelchips halten uns davon ab, etwas Gutes zu essen. Habt ihr Leben gehört? Aber man ist glücklich, wenn man Zweifelchips isst. Viel glücklicher wie mit einem Apfel. He? Genau. Wisst ihr, was das Beste ist gegen Zweifel? Sich auf das besinnen, was Wirklichkeit ist. Und nun komme ich zum zweiten Teil. Verheißungen zu kennen aus der Bibel und zu erkennen, wie sich die immer und immer und immer wieder erfüllen, müsste eigentlich unser Vertrauen gegenüber der Bibel und gegenüber Gott stärken, oder? Wenn wir die Geschichten anschauen von Hiob, von Mose, von Adam und Eva, von Abraham und. Hier drin steckt immer Vertrauen. David hatte Vertrauen auf Gott, auch als er die dümmste Sache angerichtet hat. Es wäre so wichtig, dass wir die Verheißungen Gottes kennen. Aber wenn wir immer Zweifel in uns hineinfressen, dann haben diese Verheißungen keinen Platz. Wisst ihr, unser Glaube ist so lang stark, solange alles gut läuft, oder? So, wenn wir genug Geld haben, genug zu essen haben, in der Familie alles rund läuft, dann ist es einfach zu glauben. Und wir als Christen haben so einen Mechanismus manchmal eingebaut, dass wir sagen, ich glaube. Und wir hoffen damit, dass dem scheinbaren Glück, das wir haben, kein Abbruch getan wird, oder? Ja, solange ich glaube, ist der liebe Gott auch lieb zu mir und solange geht das irgendwie gut. Und wenn dann trotzdem mal etwas kommt, dann haben wir den Eindruck, jetzt haben wir einen Fehler gemacht und jetzt straft Gott uns. Und dann kommt der Unglaube in unser Leben hinein. Auf der einen Seite wissen wir, Gottes Wort ist zuverlässig. Aber wenn es plötzlich mal in unserem Leben etwas Erschütterung gibt, dann kommen die Zweifel. Wir wissen, dass die meisten Flugzeuge, die heute starten, auch wieder gut landen. viele Millionen. Und trotzdem haben wir Angst, dass das Flugzeug, in dem ich jetzt gerade sitze, dass etwas passiert. Und wir wissen, dass viele Menschen im Glauben mit Gott viele tolle Dinge erleben, aber in meinem Glauben könnte etwas passieren. Und wir wissen nicht, dass Gott uns eigentlich durchtragen möchte. Das ist sein Versprechen. Das ist seine Verheißung. Das ist das, wovon die Bibel von A bis Z berichtet. Wir müssten es nur für uns persönlich auch annehmen und uns das immer wieder bewusst werden und wahrscheinlich auch mal wieder lesen. Aber trotzdem kommt immer wieder der Gedanke, ja, könnte ja Zufall gewesen sein. Wisst ihr, wie Jesus damit umgegangen ist? Wie ist Jesus mit Zweifel umgegangen? Ja, hatte Jesus überhaupt Zweifel? Na, sicher nicht, oder? Ich erzähle euch eine Geschichte. Dreimal wurde Jesus durch Satan in Versuchung geführt. Das heißt, Satan hat ihm etwas gesagt, was sein Vertrauen gegenüber seinem Vater zerstören sollte. Und dreimal hat Jesus auf ganz spezielle Art und Weise geantwortet. Immer dasselbe. Und es steht geschrieben. Also Jesus wusste um diese Stellen und Jesus wusste um die Kraft dieser Stellen. Und es steht geschrieben. Es ist nicht mein Gefühl. Es ist nicht die Relativitätstheorie von Einstein. Und es steht geschrieben. Und als Jesus zum dritten Mal aus dem Alten Testament zitierte, steht in Matthäus 4, da verließ ihn der Teufel. Interessant. Vielleicht könnte dir das auch helfen, wenn du immer wieder in Zweifel kommst. Und es steht geschrieben. Und es steht geschrieben. Im Hebräer 11 steht Vers 1, der Glaube ist die Gestalt dessen, worauf man hofft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Und dann im Vers 2 steht es, aufgrund ihres Glaubens hat Gott den Alten das gute Zeugnis ausgestellt. Wer sind die Alten? Also nicht die heutigen Alten, sondern damals war die Rede von denen, die schon gelebt haben, die gestorben sind. Aber Gott hat ihnen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Aufgrund ihres Glaubens, weil sie festgehalten haben und ihr Leben danach ausgerichtet. Aufgrund unseres Glaubens, sagt dann der Hebräerbriefschreiber, aufgrund unseres Glaubens erkennen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde. Das Sichtbare ist also aus dem hervorgegangen, was wir nicht wahrnehmen können. Es gibt Dinge, die wir nicht wahrnehmen können, die aber Realität sind. Und die Nachfolge von Jesus bedeutet nicht einfach richtig zu glauben, also dogmatisch, so die richtigen Glaubensgrundsätze zu haben oder etwas erklären zu können, oder wie bei einer Mathematikprüfung eine 6 zu schreiben oder in Deutschland eine 1, sondern was heißt Glauben? Schritte zu tun im Vertrauen zu Gott. Etwas ganz Intimes. Schritte zu tun im Vertrauen auf Gott. Einer nach dem anderen. Glaube funktioniert eben eigentlich nur rückwirkend. Das heißt, wenn ich den Schritt getan habe, kann ich sehen, dass ich ihn im Glauben getan habe. Dass es passiert ist und dass Gott sich zu seinem Wort stellt. Und was in Zukunft ist, weiß ich so wenig wie ihr. In der Heilsgeschichte erkennen wir das immer wieder, dass Menschen das getan haben, was Gott ihnen aufgetragen hat, weil sie das in ihrem Herzen wussten, weil er zu ihnen geredet hat. Bei Adam, bei Eva, bei Abraham, Mose und so weiter und so fort. Und auch die ganze Kirchengeschichte hindurch finden wir immer wieder, dass Menschen Gott gehorsam waren und im Glauben Unmögliches getan haben. Und Gott sich zu ihnen gestellt hat. Und im Rückblick ist es für uns ganz einfach, oder? Zurückzuschauen auf diese Menschen, George Miller und wie sie alle heißen. Heute im Glauben zu leben heißt, das anzuschauen, was geschehen ist und darauf zu vertrauen, dass mein Gott dasselbe ist. Und dann im Glauben einen und noch einen Schritt zu tun. Im Vertrauen, dass mein Gott dasselbe ist wie damals bei David, wie damals mit dem Volk Israel, wie damals bei George Wesley und so weiter. Schritte zu tun. Und dann zu erkennen, dass sich im Rückblick das auch wirklich gut zeigt. Kleine Frage an euch. Wie ist es beim Lottospielen? Kennt jemand die Nummern, die letzten Samstag gespielt wurden? Kann man nachlesen, oder? Ist kein Problem. Das sind Fakten. Lottozahlen im Rückblick sind immer Fakten. Genauso funktioniert der Glaube. Die Lottozahlen von nächsten Samstag, wer weiß die? Aber nächsten Sonntag wissen wir sie alle oder könnten sie wissen. Und so funktioniert eben der Glaube. Vertrauen auf das, was Gott uns sagt, dass es eintreffen wird. Und dahinter steckt eine Logik. Die Logik eben des Vertrauens. Ich vertraue, dass meine Frau, wenn sie mir etwas auftischt, das gut ist. Und dass sie mir weder Gift noch versalzene Dinge rein tut, noch Peperoni, noch sonst irgendwelche Gemüse, die ich nicht mag. Ich habe gelernt, ihr zu vertrauen. Warum? Weil wir jeden Tag miteinander unterwegs sind. Und ich kenne sie und sie kennt mich. Und wo ist der Unterschied zu Gott? Wenn ich jeden Tag mit Gott unterwegs bin, dann ist es doch einfach, ihm zu vertrauen. Weil ich sehe, dass er jeden Tag das erfüllt, wenn ich sensibel genug bin. Wenn ich am Morgen aufstehe und sage, danke Herr für diesen guten Schlaf. Wenn ich am Abend ins Bett gehe und sagen kann, Herr, ist zwar nicht alles so rund gelaufen, wie ich mir das erwartet habe, aber ich habe gespürt, du bist da. Dann kommt dieses Vertrauen auf eine, sag mal, automatische Art und Weise in unser Leben hinein. Das Verborgene wird plötzlich sichtbar. Der Messias zeigt sich plötzlich. Und ich habe mir überlegt, wie wäre das gewesen, wenn Jesus damals als eine richtige Revolution gemacht hätte, oder? Die Römer aus dem Land geschmissen hätte, nicht ans Kreuz gegangen wäre, wenn er ein mächtiger Mann geworden wäre, so wie heute vielleicht Donald Trump oder Wladimir Putin, müsste man einen solchen Menschen glauben. Der hat Macht, das ist Fakt, oder? Müsste man nicht diskutieren. Die schaffen Fakten. Und wir müssen uns damit arrangieren, auch wenn es gegenläufige Fakten sind, oder? Schaffen diese Menschen heute Fakten? Dazu brauche ich keinen Glauben. Nachfolger oder Fan eines Stars zu sein, ist kein Problem. Aber jemandem das Vertrauen zu schenken, der als Baby zur Welt gekommen ist, der sein Leben freiwillig gab, für Menschen, die er nicht gekannt hat, so eins zu eins, der in Demut und Schwachheit gelebt hat, obwohl er die Kraft für die ganze Welt besessen hat, das braucht Glauben und Vertrauen. Und das ist genau die Haltung, die Jesus auch seine Jünger versucht hat zu lehren. Ich kann euch Gott nicht beweisen, weil dann hätte ich die Macht, euch etwas aufzudrücken, oder? Aber für mich ist Gott erfahrbar und spürbar. Jesus hilft dem Thomas in seiner Not. Er gibt ihm eine einmalige Gelegenheit, eine einmalige Chance, ihn als Nauferstandenen zu erkennen. Und so zeigt sich Jesus auch heute immer wieder. Wir haben die Bibel, die voll ist von stimmigen Geschichten, wenn wir sie dann lesen und uns die Mühe machen, sie zu verstehen. Wir haben die persönliche Erfahrung von vielen unserer Vorväter aus der Kirchengeschichte, aus der Apostelgeschichte, darum lesen wir die Apostelgeschichte miteinander. Gott macht mit den Menschen, die sein Vertrauen ihm schenken, Großartiges, wenn sie kindlich ihm vertrauen und glauben. Für Thomas war es nach diesem Erlebnis ganz klar: Mein Herr und mein Gott. Jetzt hat Thomas verstanden und gespürt und erfahren. Und das ist auch heute so, wo wir ehrlich zu unseren Zweifeln stehen, da ist Gott gnädig und zeigt sich in übernatürlicher und wunderbarer Weise. Thomas war nicht ein ungläubiger Thomas, sondern ein glaubender Zweifler. Jemand, der ehrlich genug war, sich selber einzugestehen: Ich kann es nicht verstehen, aber ich will. Ulrich Zwingli hat etwas sehr Interessantes mal gesagt und ich möchte euch das mitgeben, weil mich das immer wieder begeistert, diese Aussage. Er hat nämlich mal in einer theologischen Diskussion gesagt: Sein Anfang nimmt der Glaube damit, dass der Mensch beginnt, an sich selbst zu verzweifeln und sich eingestehen muss, dass er auf Gott ganz alleine vertrauen muss. Dort, wo ich an mir zu verzweifeln beginne, an meinem Glauben, an meinem Leben, an meinen Umständen, und ich Gott Raum schenke, da geschieht etwas. Und Thomas hat durch seinen Zweifel die Chance bekommen, Jesus wirklich zu erleben. Sich in den Zweifel nicht einfach fallen zu lassen, sondern anzufangen, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Was denkt ihr, ist es schwierig daran zu glauben, dass ein Baby von einer Jungfrau geboren wird? Geht nicht, oder? Medizinisch, physikalisch, weiß ich was. 1000 Gründe, warum es nicht geht. Ist es schwierig, daran zu glauben, dass es einen Sinn gemacht hat, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist? Ist es schwierig, daran zu glauben, dass Jesus nach 3 Tagen tot auferstehen würde? Und überall müssen wir sagen: Ja, es ist schwierig. Wir kriegen das in unsere graue Masse nicht rein. Es ist schwierig zu glauben, dass der Heilige Geist in unsere Leben hineinkommt. Ja. Es ist schwierig zu glauben, dass durch Jesus Christus alle Menschen Erlösung von ihren Sünden erhalten sollten. Ja. Es gibt ein Argument dagegen. All diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, sind im Alten Testament vorausgesagt worden. Und im Rückblick, den wir heute haben, wird es plötzlich klar. Corrie ten Boom, eine Überlebende vom Holocaust, hat einmal gesagt, gib deinem Glauben Nahrung, damit dir dein Zweifel verhungert. Gib deinem Glauben Nahrung, damit dein Zweifel verhungert. Und wie geben wir unserem Glauben Nahrung? Ich habe für mich aufgeschrieben, Bibel lesen. Ganz einfach die Bibel lesen. Ich habe für mich auch aufgeschrieben, das Zeugnis von anderen Menschen zu hören, die im Glauben unterwegs sind. Sei das durch Bücher, sei das durch Studium der Kirchengeschichte, sei das im Gottesdienst, wo wir voneinander Zeugnis bekommen. Und als dritten Punkt habe ich mir aufgeschrieben, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu pflegen, die im Glauben unterwegs sind. Starker Glaube ist immer rückwirkend sichtbar. Dort, wo wir glauben, dass unser Glaube ganz niedrig ist, im Zweifel, in der Versuchung, wenn wir krank sind, wenn irgendetwas Schwieriges in unser Leben hineinkommt, dann haben wir den Eindruck, unser Glaube ist ganz schwach und klein. Aber das ganz kleine Stück Glaube, das da ist, wird sich entwickeln. Und im Rückblick als unsere Stärke, als unser Vertrauen dem Wort Gottes gegenüber eben zeigen. Ja, es gäbe noch viel zu sagen. Ich möchte es kurz machen und zum Abschluss kommen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Kennt ihr diese Aussage? Es war ein Mann, der hatte einen epileptischen Sohn und Jesus hat mit ihm dann diskutiert und Jesus hat ihm gesagt, ja, wenn du etwas mehr glauben könntest, dann. Und der Mann hat dann zu ihm gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie passt das zusammen? Der Glaube, ich glaube, ist eine Grundhaltung in unserem Leben. Hilf meinem Unglauben heißt doch nichts anderes als hilf meinen Zweifeln, hilf meinen Unfähigkeiten, dir vertrauen zu können. Wodurch wird unser Glaube gestärkt? Ich habe das vorhin schon kurz aufgezeigt. Ich möchte das einfach nochmals wiederholen. Auf dem Fußballfeld, beim Tennisspielen, beim Grillieren, kann da unser Glaube gestärkt werden? Und ich denke, viele von euch erwarten jetzt ein Nein. Und ich sage, oh doch, es kann. Auch auf dem Fußballfeld. Auch beim Grillen. Aber es gehört etwas dazu. Gott kann dir überall begegnen und deinen Glauben stärken, wenn zwei Fakten erfüllt sind. Der eine Fakt ist, dass das Wort Gottes in dir immer präsent ist. Dort, wo das Bibellesen oder der geistliche Austausch stattfindet, das kann eben auch ein Fußballfeld sein, da ist die Chance, dass dein Glaube gestärkt wird durch die Umstände, durch die Gespräche beim Grillen der Männer ganz sicher, oder? Der zweite Fakt ist dort, wo ich darüber rede und regelmäßig dieses Gespräch auch suche. Stell dir vor, du wärst Mitglied in einer Fußballmannschaft und du würdest einmal im Monat zum Training gehen. Würden die dich mitspielen lassen? Meinst du, du bist ein ernsthafter Fußballer, wenn du einmal im Monat zum Training gehst? Oder ich habe mir überlegt, oder ich könnte ja sagen, ich bin Jogger, oder? Wenn ich einmal im Monat 200 Meter jogge, bin ich dann ein Jogger? Vergiss es. Und ich muss das nicht weiter ausführen. Dort, wo ich regelmäßig mein Vertrauen auf Gott stärke, indem ich lese, indem ich austausche, indem ich im Gespräch bin, da geschieht etwas. Ich möchte dich nicht einladen und sagen, komm, spiel mit unserer ECG-Mannschaft der Jünger mit. Einfach damit wir einen mehr auf der Mitgliederliste haben. Ich suche Menschen, die bereit sind, in ihrem Alltag zu trainieren. Für die es nicht eine fromme Pflicht ist, in der Bibel zu lesen und zu beten, sondern die in ihrem Herzen ganz tief wissen, ich möchte dazugehören. Ich möchte meine Zweifel in den Griff bekommen. Ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte mitzugehören zur Mannschaft der Jünger Jesu Christi. Ich will wissen, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Ich will, dass die Liebe Gottes durch mein Leben hindurchfließt. Zwingli hat ein anderes Wort gesagt, das ich euch zum Schluss noch mit auf den Weg geben möchte. Er hat nämlich gesagt, Lesen in der Bibel bildet und gibt dir Sicherheit. Also lies in der Bibel, komm in den Gottesdienst, mach in einer kleinen Gruppe mit. Es macht Spaß. Du glaubst es nicht? Dann hast du zu wenig Erfahrung gemacht. In unserer Bible Discovery Gruppe, die wir haben, Apostelgeschichte lesen, hey, ich sage euch eins, es macht Spaß. Mit den Jungen unterwegs zu sein, es macht Spaß. Es begeistert, fragt Liam. Es ist einfach toll. In der Jugi unterwegs zu sein, miteinander die Bibel zu lesen, Gott zu erfahren, hey, es macht Spaß. Es macht Freude. Und wenn du nur alle 3-4 Wochen einmal dabei bist, dann gehörst du einfach irgendwie nicht zur Mannschaft. Du bist zwar herzlich willkommen, das ist nicht das Problem. Aber du kennst die Spielzüge nicht, du weißt nicht, was letztes Mal gesprochen wurde. Du bist einfach irgendwie mit dabei. Das kann nicht aufgehen. Nun noch ein Wort an alle, die vielleicht die Predigt dann online hören und Glück haben, dass sie diese Predigt online hören. Eine Frage, warst du letzte Woche in einer kleinen Gruppe? Nee? Dann hast du was verpasst. Warst du diese Woche im Gottesdienst? Nee? Dann hast du was verpasst. Nur die ganze Woche vor dem Fernseher rumzusitzen, Chips zu essen, rumzuzappen, YouTube-Video reinzuziehen, Nachrichtendienste abzuklappern, wer wen bedroht, wer wen belügt, wer sich über wen lustig macht, das kannst du ganz ruhig beiseite lassen. Weil das hilft deinem Glauben gar nichts. Und du verpasst auch gar nichts, wenn du das beiseite lässt. Sich um das Wort Gottes zu kümmern, die Bibel zu lesen, dass sie einen begeistert, das lohnt sich. Ich möchte euch einfach Mut machen. Radikal mit dem Zweifelchips aufzuhören, die in dich reinzufuttern. Einmal im Monat Zweifelchips zu essen, sei gut, sagt Liam. Okay. Zu wissen, was wir sonst haben vielleicht. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei. Und ich möchte euch Mut machen. Es ist ein ganz anderes Leben, mit Jesus heute unterwegs zu sein, wie damals die Jünger mit ihm unterwegs waren. Und ich wünsche dir viel, viel Spaß dabei. Es lohnt sich. Amen.